Deswegen habe ich mich entschlossen, in diesem Monat einmal so eine kleine Mini-Predigtreihe mal wieder zu entwerfen. Wozu ist Gemeinde eigentlich gut? Wozu treffen wir uns hier sonntags morgen? Wozu haben wir die Hauskreise und dergleichen mehr? Was ist also so ganz grundsätzlich eigentlich zur Gemeinde zu sagen? Und wenn man da in das Neue Testament schaut, dann kommt man am Epheserbrief eigentlich fast nicht vorbei. Und deswegen heißt der Vers, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, Christus ist unser Friede. Kurz und knapp Epheser 2, Vers 14. Dieser Vers steht als Merkspruch in meiner alten Gemeinde im hessischen Dautphe vorne an der Stirnseite. So als erster Impuls für jeden, der mit in den Gottesdienst kommt, der kann das doch als stille Botschaft sozusagen da vorne dann lesen. Diesen Vers haben wir ausgesucht damals, als wir das frisch renovierte Gemeindehaus wieder eingeweiht haben und haben einen längeren Auswahlprozess gehabt. Dann hingen Zettel in der Gemeinde, konnte man so Bibelverse draufschreiben und der Vers hier hat gewonnen. Ne? Christus ist unser Friede, Epheser 2, Vers 14. Da steht, er ist unser Friede, aber Christus ist gemeint. Ihr könnt euch dann denken, wenn man so einen Vers dann aussucht, der dann für lange Zeit da vorne in so einem Gemeindehaus dann steht und der soll ja auch Bedeutung haben, dass man sich dann schon ein paar Gedanken darum macht halt. Und wir haben damals herausgefunden, Christus ist unser Friede, das bedeutet Zuspruch, Anspruch und Ausspruch. Erstens, Christus ist unser Friede, das ist ein ungeheurer Zuspruch für alle, die es hören sollen. Alle, die in den Gottesdienst kommen sollen, sollen auf den ersten Blick sehen und hören und es wissen, dass dieser Christus im Mittelpunkt steht. Ingolf Heilmann hat das ja auch versucht, heute Morgen so ein bisschen mit uns zu machen, ne? Dass uns das bewusst wird. Ah, es ist nicht nur gute Atmosphäre, nicht nur Action hier, sondern Jesus soll im Mittelpunkt stehen. Er ist eigentlich der Hauptgrund dafür, warum wir hier im Gottesdienst sein sollen, sein dürfen. Wenn wir aus dem Alltag kommen, mit all der Zerrissenheit vielleicht auch unserer Herzen, Angst, Anspannung, Not, vielleicht Streit uns nachhängt, unsere Gedanken und Gefühle bestimmt und wir uns vielleicht noch im Kreise drehen, dann soll der Gottesdienst so etwas sein, wo wir kommen und sitzen können und ihr sitzen könnt und euch darauf bewusst machen. Christus ist mein Friede. Er will mein Herz zur Ruhe bringen. Hier bei ihm finde ich Gehör. Notfalls kann ich mich bei ihm auch ausheulen, wenn es der Not tut. Kann alles abladen, was mich umtreibt. Hier kann ich zur Ruhe kommen. Mit ihm kann ich auch Pläne schmieden. Er ist das Fundament für meinen Glauben, für unser Leben, ja sogar für unser Sterben. Christus in der Mitte. Er ist unser Friede. Und wenn man danach fragt, wozu ist denn Gemeinde gut, dann ist das für mich die absolute Basis, die notwendige Basis, das zu wissen, dass Gemeinde Jesu Christi sich nicht nur einfach so zusammentrifft, sondern weil sie in Jesus ihre Mitte hat. Wir kommen doch sonntags für Sonntag nicht hier zusammen, weil wir die unschlagbar besten Räume haben. Ne? Sonst bräuchten wir auch keinen Hausdiakon, wenn das so wäre. Auch andere haben bestimmt mitreißendere Musik und bessere Bands und was man sich alles so vorstellen kann. Ganze Orchester und Oratorien vielleicht in großen Gemeinden. Aber auch nicht den besten Prediger aller Zeiten. Da gibt es andere. Die nettesten Menschen in Westfalen haben wir bestimmt, ne? Aber na gut, anderswo gibt es auch nette Menschen. Es ist einfach absolut wichtig und notwendig. All das sind vielleicht gute und schöne Gründe, warum wir hier sind, warum du heute Morgen hier bist, aber eigentlich sollst du wissen und hören, Christus ist dein Friede. Worauf sollte denn sonst unser Glaube ruhen, wenn das nicht wahr wäre? Wenn es alles nur um diese menschlichen Geschichten ginge? Wenn wir nicht in ihm unsere Mitte finden würden? Wenn wir uns nicht in Christus begegnen, dann begegnen wir uns gar nicht. Spitzensatz heute. Wenn wir uns nicht in Christus begegnen, dann begegnen wir uns gar nicht. Wenn unser Tun und Handeln nicht von Christus als Mitte bestimmt ist, dann werden uns, das hat Ingolf ganz schön dargestellt, die Zentrifugalkräfte des Lebens früher oder später auseinanderhauen. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Brauchst du nur schnell genug drehen. Und manche Gemeinden drehen sehr schnell. Oder brauchst du nur genug in die Tüte tun, ne? so ein paar Dicke, dann geht das sehr schnell. Wenn Jesus nicht Motivation, Antrieb unserer Gefühle, Gedanken und Handlungen ist, dann werden wir auch immer Getriebene bleiben, die immer auf der Suche sind nach irgendwas, was sie noch nicht haben. Christus ist unser Friede, sagt uns Gottes Wort. Ich für meinen Teil kann sagen, dass mir dieser Zuspruch damals per Liste herausgefunden ungeheuer gut getan hat und immer auch noch gut. Ich muss mir das immer wieder mal bewusst machen. Es mag ja genügend andere gute Gründe dafür geben und Motive, warum du eine christliche Gemeinschaft aufsuchst, warum man eine christliche Gemeinschaft gründet und aufbaut. Aber wenn Jesus aus der Mitte rückt, dann gerät schnell alles aus den Fugen. Und Christen streiten sich dann auch gerne mal, ne? Das wissen wir alle aus guter Erfahrung. Mal über die richtige Bibelauslegung, dann wieder über den besseren Musikstil, die begabteren Leitungsfiguren, die effektiveren Programme und dergleichen mehr. Aber dann ist Christus schon lange nicht mehr in der Mitte. Nicht mehr unser Friede. Merkwürdigerweise wird mir das immer wieder klar, persönlich, wenn ich gerade irgendwie so einen Arbeitshöhepunkt hinter mir habe, wie zum Beispiel Pro Christ im vergangenen Jahr. Wenn man dann so fertig ist so mit dem Ganzen, dann fragt man sich, ey, hat es sich jetzt gelohnt? Wozu machst du das eigentlich alles? Ist es die Anstrengung eigentlich wert gewesen? Da hat man sich also lange Zeit auf einen, mit viel Anspannung auf einen Höhepunkt vorbereitet, auf ein Ziel zugearbeitet und wenn es dann rum ist, dann gibt es so dieses Gefühl der Leere. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das jedenfalls. Viel Anstrengung, viel Energie reingesteckt und dann war's. Das. War's das? Und eigentlich möchte man noch so ein bisschen ausruhen, noch so ein bisschen nachdenken, aber das Leben ist nun mal meist so, dass es irgendwie auch mit Volldampf weitergeht. Kommt das Nächste halt dran. Manchmal breiten sich dann bei mir Angst und Selbstzweifel aus. Hast du noch alles im Griff? Hast du die Prioritäten noch klar? Was kommt jetzt als Nächstes? Und dann zu hören, Christus ist mein Friede. Das tut richtig gut. Weil ich dann wieder das Zentrum in den Blick bekomme und nicht die Zentrifugalkräfte, die mich von ihm wegtreiben wollen. Er ist doch der Grund, warum ich hier bin, warum ich lebe, warum ich arbeite. Christus ist unser Friede. Das ist zunächst einmal Gottes Wort an mich und auch an dich. Heute Morgen. Bei allem, was auf dich einstürmt in deinem Alltag und deine Aufmerksamkeit einfordert, und das ist ja oft ziemlich brutal, ne? Da gehst du so ganz friedlich in so einen Tag rein und plötzlich kommt ein Anruf oder ein Brief oder eine E-Mail oder sonst was oder WhatsApp und plötzlich ist dein Friede dahin, weil etwas deine Aufmerksamkeit in einer brutalen Weise herausfordert, wo du gar nicht mit gerechnet hast. Und da merkst du, wie diese Kräfte an dir zerren, ne? Christus ist dein Friede. Er will dir Basis sein. Er ist die Mitte. Jesus ist für dich gestorben. Er ist die Adresse deines Friedens. Und wenn du merkst, dass es zerrt und zieht, dann besinn dich auf diesen Mittelpunkt. Wie gut tut es dann, wenn man in der Stille zu ihm kommen kann, reden kann, Luft holen, nehmen darf. Christus ist unser Friede. Zuspruch für unseren Alltag, für deinen Alltag. Und wird das deutlicher als in der Feier des Abendmahls? Lass es so ein bisschen bewusst machen auch. Früher hat es in einem ganz alten Abendmahlslied geheißen, auf dem Lamm, also auf Jesus ist damit gemeint, ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Selger Ruhort, süßer Friede, füllet meine Seele jetzt. Da wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich in Ruhe gesetzt. Wenn wir Abendmahl feiern, dann ist das für diejenigen, die dieses Zentrum kennen, die mit Jesus Christus leben, die sich an ihm festmachen, weil die Zentrifugalkräfte uns ganz unwillkürlich nach außen treiben. Deswegen dürfen wir zur Ruhe finden und dafür ist das Abendmahl Symbol und auch Gegenstand und wir sind eingeladen, das so zu nehmen. Wer das nicht so von sich sagen kann, wer nicht weiß, ob Jesus in seinem Zentrum lebt, ja, den laden wir ein, dieses Zentrum kennenzulernen, dass er das auch erleben kann. Aber Abendmahl ist für die, die sich festmachen an diesem Zentrum. Christus ist unser Friede. Zweitens, Christus ist unser Friede, das ist zugleich Anspruch an uns. Denn Jesus möchte ja, dass sich dieser Friede, und damit sind wir beim Hauptthema von diesem Monat, wozu ist Gemeinde gut, dass sich dieser Friede auch zuallererst einmal in seiner Gemeinde verwirklicht. Wie immer sie auch heißt, welchen Nachnamen sie auch immer hat, ob sie nun evangelisch-lutherisch heißt oder baptistisch oder freievangelisch oder wie auch immer. Er möchte, dass in der lokalen Gemeinde sich dieser Friede verbreitet, verwirklicht. Was wäre das doch für eine christliche Gurkentruppe, wenn man den Eindruck gewinnt, die reden zwar viel von Liebe und von Frieden und Eintracht, aber bei denen geht es eigentlich so zu wie im Rest der Welt auch. Bei denen geht es am Ende auch nur darum, dass sich die Einzelnen mit ihren Interessen und Meinungen durchsetzen. Die sind eigentlich auch nur von Geltungssucht und Profilneurosen getrieben. Dass das gar nicht so einfach ist und dass man das leichter sprechen kann als tun, das sieht man schon im Epheserbrief. Was haben die sich nicht gestritten untereinander? Auch Grund für diesen Brief. Da ging es sehr persönlich zu. Und das tut ja dann immer am meisten weh. Ne? Bist du denn überhaupt ein vollwertiger Christ, wurde da gefragt. Musst du nicht erst so werden wie wir, ein richtiger Jude, damit du damit ein richtiger Christ werden kannst? Die Frage nach dem richtigen Glaubensbekenntnis, eine Frage, die bis heute bohrt. Bist du denn echt? Bist du denn sauber? Bist du denn rein? Paulus kann herausfordern in diesem Brief an die Christen, in Jesus legt doch bitte diese Feindschaft beiseite, eure Vorurteile und vorgefassten Meinungen, die ihr über die anderen in der Gemeinde habt. Christus will diese Barrieren niederreißen, die zwischen den Menschen stehen und neue Gemeinschaft stiften. In Vers 16 spricht er hier in Kapitel 2 das starke Wort davon, dass Christus die Feindschaft tötet durch sich selbst. Christus tötet die Feindschaft durch sich selbst. Also das, was dich vom anderen trennt, das will Christus töten, steht da. Das ist ein starkes Wort, finde ich, oder? Da möchte ich so ein Demoplakat hochhalten. Tod dem Tod, Tod den Sünden, Tod der Feindschaft zwischen Menschen. Das müsste auf meinem Demoplakat stehen. Wenn der geopferte Christus zwischen zwei Menschen steht, die beide an Jesus glauben, die beide von der Vergebung leben, so fragt uns Paulus, wie sollten sie dann aufeinander einschlagen? Jesus möchte unter seinen Leuten die Hindernisse wegschaffen, die Nationen trennen, soziale Schichtungen, Reichtum und Geschlechterkampf spielen bei ihm keine Rolle. Vergebung, Geduld sind die neuen Tugenden, die er verkündigt. Deswegen ist Christus unser gemeinsamer Friede. Diesen Frieden hat man nicht für sich alleine gepachtet. Aber wie schwer tun wir uns damit? Das anzunehmen, dass Jesus mein Friede ist, das ist relativ einfach. Aber dass es auch der Friede für den anderen ist, das ist in der Gemeinde oft eine große Herausforderung. Denn oft sind es gar nicht die äußeren Einflüsse und Konflikte, die eine Gemeinde zerstören, sondern die, die aus der Mitte kommen, aus dem Inneren kommen. Da fordert uns Gottes Wort heraus. In Christus werden wir aufgefordert, unsere Schritte auf dem Weg des Friedens zu lenken, heißt es hier. Das bedeutet nur nicht, so Friede, Freude, Eierkuchen, Einheitsbrei in der Gemeinde. Nicht, dass mich da einer falsch versteht. Ich will hier nicht irgendwie alle Probleme unter den Teppich kehren und sagen, jetzt habt euch doch mal alle bitte schön lieb. Das wäre Quatsch. Das funktioniert noch nicht mal zwischen uns in der ersten Reihe. Und bei den Reihen, die dahinter laufen, auch nicht. Kein Friede, Freude, Eierkuchen, Einheitsbrei. Aber in der Unterschiedlichkeit, in der Polarität unserer Gaben, unserer Interessen, unserer Meinungen, werden wir herausgefordert, die Mitte zu suchen und in Christus zu finden. Und das ist Arbeit. Das ist nicht irgendwie, ja, ich will das ja und nächste Woche mache ich es sowieso nicht. Das ist Arbeit. Das ist eine Willensentscheidung, die man da trifft. Und das möchte ich euch nochmal deutlich machen einen guten alten Euler-Diagramm. Einige haben es schon auf einer Gemeindeversammlung gesehen. Erinnerungen werden wach. In jeder sozialen Gruppe, also Gruppe, wo Menschen zusammenkommen und sich um ein Ziel scharen, gibt es eigentlich 4 verschiedene Gruppen. Da sind so 15% Leute, das sind die sogenannten Innovativen. Innovative, das sind die Leute, die morgens aufwachen und 10 neue Ideen im Kopf haben. Also da geht die Birne an und dann tupp, haben die schon, das müsste man machen, das müsste man machen, das müsste man machen und das müsste man machen. Und eine halbe Stunde später ist ihr Tatendrang so groß, dass sie es ihrer Welt auch mitteilen. Per E-Mail oder sonst was oder per Telefonat. Ne? Die anderen sind noch gar nicht richtig wach, da sind die schon da am Start. Dann gibt es die 35% Aufgeschlossenen und die 35% Zurückhaltenden, die teilen sich irgendwie die Mitte. Die Aufgeschlossenen sind durchaus bereit, mal was Neues zu wagen. Sie haben nicht so ein großes Sicherheitsbedürfnis. Sie gehen auch schon mal gerne ein Risiko ein. Wenn es schief geht, ist nicht so schlimm. Die Innovativen haben ja noch 9 andere Ideen. Da können wir uns ja da eine wird schon passen, ne? Dann auf geht's. Dann gibt die 35% Zurückhaltenden sehen das schon ein bisschen anders. Die sagen sich, naja, okay, Neues ist auch nötig, wissen wir, ist alles okay. Aber eigentlich ist Bewährtes auch nicht schlecht. Ne? Warum müssen wir immer alles über Bord werfen? Lasst uns doch mal bei dem bleiben, was wir haben. Und wenn Sie schon was Neues wagen, dann muss es ein wohlkalkuliertes Risiko sein. Ja, also da muss es schon gute Argumente geben. Und sie ärgern sich dann auch schon mal, wenn jede Woche eine neue Wildsau durchs Dorf getrieben wird. Ne? Eine neue Modewelle kommt und sagt, oh, haben wir. Vor 15 Jahren hat es das Gleiche schon mal gegeben. Ne? Hat auch nicht geholfen, sagen wir dann. Sie ärgern sich, wenn sie immer sich als Getriebene fühlen. Und dann gibt es dann noch die 15%, die ein bisschen ängstlicher sind. Sie brauchen halt mehr Sicherheit. Ich habe kein besseres Wort gefunden als ängstlich. Eigentlich ist das ein wertendes Wort. Das meine ich gar nicht so. Aber es sind die Leute, die auch starke Argumente brauchen, wenn sie sich neuen Wegen öffnen sollen. Und vor allen Dingen brauchen sie die Rückendeckung der Mehrheit. Die müssen sich sicher sein, dass sie da in der Mitte sie nicht im Stich lassen. Die müssen Wertschätzung haben und Barmherzigkeit und Liebe. Das brauchen sie, sonst gehen sie nicht mit. Sonst werden das die renitentesten Bremser. Die brauchen die Sicherheit, die Liebe der anderen. Wie gesagt, das gilt eigentlich jetzt für alle Gruppen, die es überhaupt auf der ganzen weiten Welt gibt, die sich irgendwie um ein Ziel scharen und zusammentreffen. Und nun könnt ihr mal überlegen, wie die miteinander klarkommen. Ich habe in euren Reaktionen schon gesehen, dass ihr das schon ein bisschen wisst, wie die miteinander klarkommen oder auch wie die nicht miteinander klarkommen. Wenn nun die Innovativen ständig schreien, ich habe wieder eine neue Idee und ihr müsst alle mitmachen, und wenn sie nur gleichzeitig versuchen, diese erste Gruppe da, diese bisschen aufgeschlossenen Menschen für sich zu gewinnen, auch gegen die anderen ein bisschen auszuspielen, dann ahnt ihr schon, was passiert. Das kann irgendwie nicht gut gehen. Genauso ist es mit den 15% am anderen Rand des Spektrums. Wenn die nur rufen, früher war alles besser und das haben wir früher schon versucht, hat auch nicht geklappt. Und wenn sie dann noch ihrerseits versuchen, die 35% eher Zurückhaltenden für ihre Meinung zu gewinnen und gegen die anderen auszuspielen, dann weiß man auch, was passiert. Das braucht man kein Prophet für zu sein. Und dennoch gilt, die einen können und sollen ohne die anderen nicht. Schon rein rechnerisch stellt keine der Gruppen eine Mehrheit für sich selber dar. Sie brauchen einander, auch inhaltlich. Stellt euch vor, eine Truppe würde nur aus den da vorne existieren, aus den Innovativen. Eine Truppe nur aus Innovativen, holla die Waldfee, da wollte ich kein Pastor sein. Da bist du noch nicht aufgewacht, da klingelt schon das Telefon. Das ist anstrengend. Aber auch umgekehrt genauso. Ne? Wenn nur die Truppe nur aus Ängstlichen bestehen würde, dann wäre die Handbremse so eingerostet, dass der Motor bald verrecken würde. Kommst keinen Schritt weiter. Sie sind aufeinander bezogen und brauchen einander. Eine kann ohne den anderen nichts bewegen. Nun sind ja die Christen nicht irgendeine soziale Truppe, sondern da steht ja darüber, Christus ist unser Friede. Nun könnt ihr mal überlegen, welche Herausforderung das für die einzelnen Gruppenteile bedeutet, wenn sie das denn ernst nehmen, jeder für sich. Ich könnte mich stundenlang darüber auslassen. Überlasse es aber einen großen Teil jetzt mal eurer Fantasie. Nur so ein paar Indikatorfragen kann man sich ja mal stellen. Wenn Christus unser Friede ist, und wenn du dich vielleicht, das wechselt ja auch bei Sachfragen, ne? Mal gehörst du zu denen, die vorne sind, mal bist du vielleicht ganz hinten, das ändert ja auch sich. Aber wenn Christus unser Friede ist, wenn er unsere Mitte ist, was bedeutet das dann für mich, wenn ich zum Beispiel zu den eher Zurückhaltenden gehöre? Welchen Umgang soll ich dann pflegen mit den anderen, aus den anderen Gruppen? Ich könnte mich jetzt zum Beispiel solidarisieren mit den Ängstlichen. Ne? Ich könnte sagen, oh, klasse, den Innovativen, den zeigen wir es mal wieder. Aber dann ist Christus nicht mehr unser Friede. Wenn Christus mein Friede ist, dann sage ich mir, Herr, was führt uns zusammen und wie kann ich denen helfen, die vielleicht noch ängstlicher sind als ich? Zeig mir das. Genauso da vorne, ne? Die Innovativen. Was heißt das, wenn Christus unser Friede ist? Musst du wirklich jeden Morgen den Telefonhörer in die Hand nehmen und den anderen deine Meinung um die Ohren hauen? Heißt es nicht, wenn Christus unser Friede ist, dass du das mit in den Blick nehmen musst, bevor du mit den anderen sprichst? Und so weiter und so weiter. Wenn Christus unser Friede ist, was bedeutet das? Oder langjährige Erfahrung, wenn es nur danach riecht, dass ein Gruppenteil sich über den anderen stellt, wenn es keine Wertschätzung mehr gibt für die Stärken und Schwächen der anderen Gruppenteile, das nennt die Bibel übrigens Bruderliebe, so nebenbei, dann ist der Tod im Topf. Wenn es nicht mehr darum geht, dass man sich selber in den Dienst des Ganzen stellt, sondern nur noch, es geht um Gewinnen und Verlieren und Durchsetzen, dann ist schon alles verloren. Für mich ist das der Lackmustest jeder Gemeinde. Und nach 26 Jahren Pastorendienst rieche ich das 10 Meilen gegen den Wind. Was sage ich euch? Ich merke das inzwischen. Wenn ich sehe, hey, worum geht es dir jetzt eigentlich? Um dich? Oder geht es dir noch ums Ganze? Christus ist unser Friede. Oder wir haben gar keinen Frieden. Was bedeutet das für dich ganz konkret? Kannst du jetzt mal nachdenken in diesem Zusammenhang. Willst du dienen oder willst du gewinnen? Willst du dienen oder willst du herrschen? Willst du dienen oder willst du dich selbst profilieren? Christus ist unser Friede. Das ist ein hoher Anspruch, um den wir auch ringen müssen. Immer wieder neu. Unser Zeugnis von Jesus wird nur dann wirksam sein, wenn wir an diesem Punkt nicht schludern. Bereit sind, Energie einzusetzen und selbst zu reflektieren. Selbst in den Spiegel zu schauen und uns zu fragen, wer bin denn ich? Christus ist unser Friede, das ist ein Anspruch. Und zum Schluss, Christus ist unser Friede, das soll auch Ausspruch sein. Ausspruch nämlich in eine Welt, die vielfach ohne diesen Frieden lebt. Frieden mit Gott verkündigen bedeutet Evangelium verkündigen. Deswegen freuen wir uns über jeden, der in den Gottesdienst kommt, damit wir euch das sagen. Ihr braucht auch diese eine Mitte in eurem Leben, sonst hauen euch die Lebenskräfte um die Ohren, das sage ich euch. Ihr braucht dieses Zentrum. Menschen, ein Zuhause zu bieten, das ist unser Auftrag als Gemeinde. Einen Frieden zu geben und zu zeigen, den die Welt so nicht geben kann. Hausgenossen Gottes sollen sie werden. Und wir freuen uns, nächste Woche, ne, machen wir das sichtbar. Mitbürger im Reich Gottes sollen sie sein. Versöhnte, die mit anderen Versöhnten zusammenleben, die nicht in erster Linie nur ihr eigenes im Ziel haben. Das ist das Ziel. So soll Gemeinde in dieser Welt, die zu zerrissen ist, zu Hause werden. Ein geistliches Haus, zusammengefügt zu einer geistlichen Heimat, wo Menschen Heimat finden können. Aber wie gesagt, davon reden wir dann in den nächsten beiden Wochen ein bisschen mehr. Die Grundlage aber ist und bleibt, Christus ist unser Friede geworden. Amen.